Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Der Podcast ist ein Angebot von und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, es geht um gute Ideen und um politische Einschätzungen. Heute reden wir über das Konzept Kaizen und wie es Kommunen helfen kann, zu lernenden Organisationen zu werden. Mein Name ist Henning Witzel, ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks und leite das Berliner Büro der jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist die Deutsche Glasfaser. Deutsche Glasfaser hat bereits vor einem Jahrzehnt mit dem prozessgesteuerten Ausbau leistungsgerechter Infrastrukturen auf Glasfaserbasis begonnen. Davon profitieren heute viele Gebiete in unseren Bundesländern. Entscheidend für diesen Erfolg ist Kompetenz im Feld der anerkannten Bautechnik für Glasfasernetze und die Anwendung modernster Verfahren von der Planung bis zur Dokumentation der neuen Netze. Deutsche Glasfaser-Experten haben das aktuelle Regelwerk für Glasfaserausbau durch Normierung der wesentlichen Legetechniken geprägt. Seit 2023 ist mit DIN 18220 eine klare und rechtssichere Vorgabe zur Orientierung für die Legung von Glasfaser mit den dafür geeigneten Methoden in Kraft. Sie entspricht in vielen Details der Planungs- und Bauweise von Deutsche Glasfaser. Mehr zur Deutschen Glasfaser erfahrt ihr auch unter deutsche-glasfaser.de/kommunen. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Ja, und jetzt zum heutigen Gast. Mir gegenüber sitzt der Strategieberater und Executive Coach Andreas Steffen, Gründer und Managing Director der Beratungsagentur 5-Step. Der Berliner ist Gründungsmitglied des Nationalen E-Government Kompetenzzentrum, NEGZ, und dort im Forschungsausschuss im CDU-Zirkel und als Vorstandsmitglied aktiv. Am 4. September diesen Jahres wird die neue NEGZ-Studie Kaizen für Kommunen, wissenschaftliche Grundlagen und praktische Ansätze für kommunale Verwaltungen auf dem Weg zur lernenden Organisation veröffentlicht. Deren Initiator und Co-Autor er ist. Darüber will ich mit ihm reden. Hallo Andreas.
Hallo Henning, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, jetzt hast du mir so lange zugehört, jetzt wollen wir dir mal zuhören. Was bedeutet denn Kaizen und wie kommt man auf die Idee, dieses Prinzip auf deutsche Kommunalverwaltungen anzuwenden?
Ich versuche es mal halbwegs kompakt zu halten, weil ich darüber über deine Frage fast so mein halbes Leben erzählen könnte. Ich habe vor ungefähr 40 Jahren durch meinen Bruder angeregt mit Karate angefangen. Nicht unbedingt, um mir auf die Nase zu hauen, sondern weil mich auch die so dahinterstehenden grundsätzlichen so Grundlagen interessiert haben und bin da ein bisschen eingetaucht, was dazu geführt hat, dass ich heutzutage, also man kann mir so ein japanisches Schriftzeichen hinhalten und das kann irgendwie auch Halteverbot bedeuten oder sonst irgendwas und ich finde es erstmal cool. Das heißt, so eine grundsätzliche Offenheit für japanische Dinge war bei mir schon relativ früh vorhanden und deswegen bin ich dann vor ungefähr 30 Jahren im Studium, als genau dieses Thema Kaizen dann aufkam und was das so mit Betriebswirtschaft und Veränderung und Fortschritt und solchen Dingen zu tun hat, war ich erstmal grundsätzlich erstmal sehr offen und neugierig, was so dahinter steckt. Dann bin ich, wir springen jetzt 14 Jahre zurück, da bin ich sozusagen auf die schiefe Bahn geraten und saß plötzlich mit der Rolle als Innovationsmanager im Kontext drin, Innovation in die öffentliche Verwaltung zu bringen. Und nachdem ich so verstanden habe, dass das nicht ein Witz ist, sondern dass das ernst gemeint war, habe ich mich damit mit verschiedenen Aspekten von, insgesamt der Versuch, wie man mit Digitalisierung und allen möglichen anderen Geschichten dann etwas dafür sorgen kann, dass die Verwaltung sozusagen etwas blasphemisch formuliert aus der Steinzeit mindestens mal ins Mittelalter kommt und irgendwann vielleicht nochmal in die heutige Zeit und irgendwann vielleicht dann später auch nochmal in die Zukunft. Und dabei bin ich immer wieder solchen Kommentaren oder Zitaten begegnet, so, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und das habe ich dann nämlich auch zig immer mal wieder wie so ein Mantra zitiert und irgendwann ist mir dann durch den Kopf gegangen, wenn man seit Jahren, Jahrzehnten darüber redet, man hätte kein Erkenntnisproblem, sondern Umsetzungsproblem, hat man vielleicht noch nicht so richtig hingeschaut und verstanden, woran die Umsetzung immer mal wieder scheitert. Darüber sind dann genau diese Aspekte entstanden, die aktuelle Studie und auch die letzte, die uns dazu ein bisschen hingeführt hat, da ging es um das Thema Angst im Wandel, also wie Veränderungen digital oder auf anderen Wege, Einführung von KI etc. pp. Dafür sorgen können, dass halt manche Menschen irgendwie so ein bisschen nach Flight, Fight or Freeze so wegrennen oder irgendwie einfrieren, dann ein bisschen erstmal auf der Bremse stehen. Das ist sozusagen ein bisschen so der Bereich unterhalb der Nulllinie und wenn man dann sagt so, wie können wir denn eigentlich besser werden, dass auf ganz vielen Ebenen, wenn es um Projekte, Prozesse und das gemeinsame Arbeiten und damit auch gemeinsame Lernen idealerweise geht, dass da so einige Basiskompetenzen so ein bisschen fehlen. Mhm. Und das war wiederum dann der Ansatz, erstmal weil es cool klingt, so hübsche Alliteration, Kaizen und Kommunen, aber auch ein bisschen mit Aspekten wie Selbstverwaltungsrecht der Kommunen etc. pp., das uns mal dann mit einer Studie im Rahmen des NEGZ anzuschauen.
Also Kaizen, Wandel zum Besseren, da kann ja erstmal niemand was gegen haben. Was sind denn die größten Vorteile, die Kommunen durch die Implementierung von Kaizen für ihre Verwaltung erwarten können?
Also du hast es ja eben gerade schon angesprochen und zusammengefasst. Also genau, Kaizen ist japanisch, heißt Wandel zum Besseren. Und ja, ist eigentlich fast schon eine Art von philosophischer Haltung, wie man an das Thema Lernen und kontinuierliches Besserwerden und auch den Spaß daran halt wirklich auch herangeht. Und das ist, glaube ich, auch schon ein wichtiger Aspekt. Also klingt vielleicht jetzt ein bisschen trivial, aber Lernen darf auch Spaß machen. Und damit es tatsächlich Spaß machen kann und dass da eine Sinnhaftigkeit erkannt wird oder auch Selbstverwaltung, die Möglichkeit, ein bisschen zumindest die Rahmenbedingungen selber mitbestimmen zu können, wann man wie wo lernt und auch eine Klarheit zu haben, wo in welchen Bereichen bitte wirklich auch keine Fehler passieren dürfen. Da über diese Klarheit in der großen Komplexität können Kommunen nach unserer Meinung, an der Stelle auch nochmal Grüße an meine Co-Autorinnen Lea, Max und Robert, mit ein paar Inhalten aus dieser Studie vielleicht nochmal zusätzliche Ansätze finden, um ja diesen Spaß und das Gelingen am Lernen auch als Kommunalverwaltung vielleicht noch ein bisschen besser hinzukriegen.
Also wir haben ja in Deutschland so ein bisschen das Vorurteil herrschen, also Lernen macht man in der Schule und dann auch noch beim Studium und danach im Beruf wendet man dann das Gelernte an. Das ist ja erstmal eher Quatsch, weil als ich in der Schule und studiert habe, da gab es irgendwie noch kein iPhone und da gab es auch noch KI, wusste auch keiner genau, was das ist, außer vielleicht in irgendwelchen Science-Fiction-Romanen. Das ist ja eh ein Vorurteil, was sich irgendwie ja hartnäckig hält, dass irgendwie da so diese Trennung zwischen Lernen und Arbeiten irgendwie dann halt besteht. Wie schwer macht es denn dieses Vorurteil, dass wir da mal einen Schritt weiterkommen?
Naja, wir haben gerade einen kleinen Beitrag im Vorfeld der Studie auch schon mal geschrieben. Das ist tatsächlich die Frage, verwalten oder lernen. Also schreibt sich schon mal so ein bisschen unterschiedlich, es fängt mit unterschiedlichen Buchstaben an und inhaltlich ist es vielleicht, ja, auf den ersten, vielleicht auch auf den zweiten Blick nicht wirklich das Identische. Und das zahlt auch ein bisschen auf etwas ein, was ich gerade eben schon so ein bisschen leicht angedeutet hatte, diese Klarheit zu finden in Organisationen. Das betrifft jetzt bei weitem nicht nur die Verwaltung, aber da spielt es eine große Rolle. Wo in unseren Aufgabenbereichen sind wir halt nicht in irgendwelchen lustigen Experimentierfeldern? Da dürfen auch keine Fehler entstehen, weil sozial relevante Dinge beispielsweise dranhängen oder gegebenenfalls sogar Menschenleben oder andere Risiken. Und dann wiederum die Klarheit zu schaffen, meist über Führungskräfte und kluge, transparente Kommunikation, wo haben wir denn tatsächlich dann ja auch die Möglichkeiten zu experimentieren, zu lernen, Fehler auch wirklich zu machen, weil die gehören elementar zum Lernen einfach auch dazu. Und alleine diese Klarheit zu schaffen, dass scheint an vielen Stellen, wenn man mit den ganzen Menschen in diesen Verwaltungen redet, also von jetzt mal im Organigramm gedacht, von ganz oben bis ganz unten und wieder zurück, dann ist es ja erfreulich, also erstaunlich und erfreulich, dass da ganz viele dabei sind, die halt irgendwie so lebenslanges Lernen nicht als Verkündung eines Strafmaßes verstehen. So, sie haben jetzt lebenslang, sondern tatsächlich auch Lust darauf haben. Andererseits ist es halt wirklich sehr spannend, als wenn manchmal so eine gewisse, ja, sagen wir mal so, ein reaktionäres, traditionelles Verhalten, so das haben wir noch nie so gemacht oder das machen wir schon immer so, als wenn das teilweise fast in der DNA der Mauern drinstecken würde, weil wenn man mit den Menschen spricht, wollen die alle, aber irgendwie sind es anscheinend die Strukturen und die Rahmenbedingungen, die dem manchmal im Weg stehen. Und dafür lohnt es sich auch zu schauen, du hast gerade eben das Stichwort Schule schon mal angesprochen, wie denn eigentlich das Umfeld drumherum ist. Also sich einfach nur so eine Verwaltung dann irgendwie so als hübsche Elfenbeinturm-Bubble hübsch und wunderbar zu denken, als Experimentierlaborraum, ist fein, aber drumherum beispielsweise im gesamten politischen Bereich oder auch auf medialer Ebene oder gesellschaftlicher Ebene gerne auch insgesamt hierzulande, haben wir halt irgendwie auch einen seltsamen Umgang mit Fehlern. Ne? In der Schule haben wir das Rotstiftphänomen, wir unterstreichen alles, was falsch ist, sowas wie ein Grünstiftphänomen gibt's nicht. Und vielleicht erzähl dir nachher nochmal so einen kleinen Schwenk aus Neuseeland, wie man damit anders umgehen kann.
Mhm. Aber das ist ja dann in der Tat dann eher ein Problem, was nicht nur Verwaltungen haben, sondern was gesamtgesellschaftlich ist. Ich sag mal, vielleicht so 3-4 Startups, die das irgendwie anders machen. Aber 99% der deutschen Wirtschaftsleistung ist ja dann eigentlich eher von dieser Nicht-Fehler-Kultur geprägt. Das ist ja dann ein ziemlich dickes Brett, was ich bohren muss.
Ja, also es ist einerseits ein sehr dickes Brett, aber andererseits, wenn noch, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen trivial, wenn wirklich das Verständnis, also sozusagen von oben nach unten, rechts und links, also in einer gesamten Verwaltungsorganisation idealerweise vorhanden ist, welche Mehrwerte solch ein erstrebenswerter Zustand als lernende Organisation, und Achtung, der ist auch nie fertig oder nie perfekt, das ist sozusagen systemimmanent in diesem Konzept des Kaizens oder einer lernenden Organisation, dass man sozusagen immer always beta ist. Also man wird immer wieder weiter lernen. Und das hat in der Verwaltungswelt doch schon eine größere Auswirkung, weil es halt, wie gesagt, ja die Aufgabe einer Verwaltung ist zu verwalten, Gesetze anzuwenden, Regeln zu befolgen. Und da gibt es jetzt relativ wenig Gesetze oder Dienstanweisungen, die halt sagen, wie geht man anders und besser und konstruktiver mit Fehlern um. Und da muss vielleicht ein bisschen aus der Historie, aber auch aus diesem Existenzzweck der Verwaltung vielleicht nochmal ein bisschen neu und umgedacht werden.
Gut, aber es ist ja auch Aufgabe der Verwaltung, die Dinge, ne, fehlerfrei zu machen. Du hast es gerade gesagt, also ich hätte jetzt keine Lust, irgendwann einen Brief zu bekommen, weil irgendjemand einen Fehler gemacht hat. Da steht, herzlichen Glückwunsch, Sie sind tot. Da erwarte ich, dass die Verwaltung das irgendwie nicht macht. Also dann ein Standesamt so vernünftig arbeitet, dass ich nicht fälschlicherweise als tot erklärt werde, weil da hängen ja dann auch noch ganz viele andere Sachen dran. Und wenn dann andere auf Basis dieser einen falschen Information dann richtig weiterarbeiten, hat das ja einen ganzen Rattenschwanz, der da hinten dran hängt, der einem das Leben ziemlich schwer machen kann. Um einfach mal so ein Beispiel zu nennen, Baugenehmigung und so weiter. Ist auch nett. Ich will ja zum Schluss, wenn das Haus zusammenbricht, auch wissen, wer war schuld. Wo ist sozusagen da die Grenze der Fehlerkultur, wo kann ich mit Fehlerkultur nicht mehr weitermachen und wo rede ich mir das nur ein, dass es ja nicht anders geht?
Na, da könnte ich jetzt so ein bisschen global, galaktisch, allgemein jetzt ein bisschen rumfloskeln, aber es ist halt so diese hübsche Antwort, es kommt drauf an. Also es ist je Verwaltung, je Thema natürlich ein großer Unterschied, eben schon angesprochen, worum geht's tatsächlich? Und auch wenn man über vieles meckern kann in diesem Land, haben ja manche Strukturen und manche Regelungen auch durchaus absoluten Sinn. Also auch wenn wir gewohnt sind von irgendwie der wilden Startup-Welt, dass alles total schnell passiert und dauernd irgendwelche Innovationen kommen. Wir haben ja nicht unbedingt den Anspruch an eine Verwaltung, dass sie in jeder Hinsicht ein Startup ist. So was du gerade eben gesagt hast. Also natürlich haben wir einen gewissen Wildwuchs, aber wir wollen ja eigentlich nicht, dass irgendwie der Bauantrag sich jeden Tag ändert, weil da irgendwelche lustigen Intrapreneure da sitzen und jeden Tag die Prozesse verändern. Das ist genau dieser Aspekt, gerade eben schon angesprochen. So, das kann man mit Modellen wie der sogenannten organisationalen Ambidextrie verbinden. Diese Klarheit, so diese sogenannte Beidhändigkeit. Jetzt so gerne irgendwie auch frei zu spielen, was jetzt links und rechts bedeutet dabei. Aber auf der einen Seite halt wirklich, wo sind wir in einem Bereich, wo es wirklich rein um Management geht, Prozesse und Regeln und Gesetze akkurat anzuwenden? Und in welchen Anwendungsbereichen haben wir die gerade eben schon genannten Experimentierbereiche, wo man dann auch sagen kann, wir probieren mal ein bisschen anders aus, ohne wie gesagt, ja, dass jetzt Menschenleben dranhängen oder auch alleine, wie du es gerade angesprochen hast, ich plötzlich meine eigene Sterbeurkunde oder sowas in Empfang nehme und sie abstempeln muss oder ähnliches. Also diese Klarheit zu schaffen, wo sind Dinge wirklich schon gesetzt, also auch gesetzt, und wo haben wir halt die Möglichkeit, aber auch Notwendigkeit zu experimentieren. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen anders mal einfach auch kommunizieren und sagen, so liebe Leute, an dieser einen Stelle probieren wir jetzt auch tatsächlich mal was aus. Das ist vielleicht noch nicht perfekt und das machen tatsächlich andere Länder
ein gutes Stück anders als wir in Deutschland. Wir wollen keine Fehler hierzulande machen. Wir wollen es auch überkorrekt und akkurat machen. Und man sieht beispielsweise den neuen Personalausweis, der wahrscheinlich in 20 Jahren auch immer noch das Label neu haben wird. Da sind andere Länder einfach viel, viel pragmatischer rangegangen. Und wir vielleicht auch tatsächlich, wie gesagt, vor Angst oder aus Angst vor Fehlern, wollen es halt super, super perfekt machen. Und das kann auch nicht überall und immer der Anspruch sein. Also es ist vielleicht relativ typisch deutsch, dass wir so akkurat sein wollen, aber an manchen Stellen stehen wir uns vielleicht ein bisschen damit auch selber im Weg.
Ist das nicht dann vielleicht auch der Versuch, die Veränderung ganz aufzuhalten? Weil wenn ich immer die Ansprüche so hoch stelle, also es muss mindestens 110% sein, vorher war es 80, dann wäre es ja eigentlich schon besser, wenn wir jetzt auf 90 kommen würden. Und wenn ich dann sage, aber unter 110 fangen wir gar nicht erst an, bleibe ich ja immer bei den 80. Ist das dann nicht einfach der Versuch, das ganz aufzuhalten?
Na, da wage ich jetzt auch keine so allgemeingültige Aussage für jeden Menschen in der Verwaltung zu treffen. Ich denke jetzt gerade an einen ehemaligen NEGZ-Kollegen, ich sag mal bewusst seinen Namen nicht, der mal so leicht zynistisch, sarkastisch gesagt hat, ja, was ist denn die sicherste E-Government-Anwendung? Das ist die, die keiner nutzt. So, und diesen Galgenhumor, den mag ich nicht und der muss auch nicht sein. Aber tatsächlich trifft das an manchen Stellen vielleicht auch ein bisschen die Arbeits- und Denkweise. Und das ist gar nicht unbedingt immer die Verhaltens- und Denkweise des einzelnen Menschen, aber irgendwie so der Strukturen vieler Amtsstuben. Da wollen ganz, 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 ganz viele. Aber irgendwas steckt genau da drin, was so ein bisschen in deiner Frage auch drin liegt. So, lass uns mal lieber bei dem Status bleiben, der ist vielleicht nicht toll, aber wenn wir uns verändern, wenn wir was neu und anders machen, riskieren wir Fehlern und dann könnte es ja schief gehen, dann schimpft jemand mit mir, dann haben sie mich nicht mehr lieb, ich werde nicht wiedergewählt etc. pp. Auf höherer Ebene kriegt man dann vielleicht medial was vor den Latz geknallt und dann wird ein Rücktritt gefordert und Co. Und das steckt teilweise einfach irgendwo auch ein bisschen in den Menschen, in den Hinterköpfen drin und da können wir uns vielleicht auch erlauben, hierzulande ja sozusagen von German Angst zu German Mut vielleicht noch ein bisschen mehr überzugehen, aber dafür auch Spielregeln zu definieren. Gerade in der Verwaltung, dass man, wie gesagt, weiß, in dem Bereich bitte keine Experimente, aber in dem Bereich sind sie oft völlig in Ordnung und daran muss sich, auch wieder ein bisschen allgemein gesprochen, die Verwaltung an vielen Stellen erstmal noch mal ein bisschen gewöhnen.
Mhm. Nochmal vielleicht auf das Wort Kaizen. Wandel zum Besseren. Das zum Besseren, wie gesagt, kann ja keiner was dagegen haben. Bei Wandel sieht es schon ein bisschen anders aus. Wenn du hast eben deine Studie, die alte Studie, Angst im Wandel angesprochen. Wenn man jetzt mal auf die gesellschaftlichen Verwerfungen schaut, die wir aktuell hier in Deutschland, aber auch in Europa, in USA und überall feststellen, gerade in den Demokratien westlicher Prägung, nenne ich es mal so, sieht man, dass eine Überforderung, also zumindest wird es immer so erklärt, es ist eine Überforderung von zu viel Wandel, von zu viel Veränderungen, dann ist der Ukraine-Krieg, dann ist Corona, dann ist Digitalisierung, KI und so weiter und all das macht Leuten Angst und dann bleiben sie stehen, wie der, welches Tier steht vor der Schlange? Der Hase, ne?
Genau.
Der Hase steht vor der Schlange. Und dann kommst du und sagst, wir müssen aber doch mehr Wandel machen, dann überforderst du ja noch weiter. Oder wie erlebst du das?
Also erstmal danke für die Ehre, dass du davon ausgehst, wenn ich mich hinstelle und sage, es muss anders werden, dass dann so auf allen Ebenen, Bund, Land und Kommune alle erstmal darauf reagieren. Also,
ist das nicht so?
Ich überlege noch mal ein bisschen im Verlauf des Interviews, ob ich diese Rolle gerne übernehmen wollen würde. Ja, aber du hast es ja mit dem, ich glaube tatsächlich, das Kaninchen, glaube ich, ist es voller Schlange. Und das ist ja tatsächlich einer eben gerade schon mal kurz angesprochen, eine der drei klassischen Reaktionen auf Angst. Fight, Flight or Freeze. Entweder ich nehme meine Fäuste hoch und kämpfe oder ich nehme die Beine in die Hand, wahrscheinlich eher so die Kaninchenreaktion, dass es vielleicht noch gerade wegrennen kann. Oder ich sitze halt genau wie in dem Sprichwort als gelähmtes Kaninchen oder Hase oder sonst was oder Mensch dann voll, ja, wofür auch immer die Schlange dann steht. Und das ist zum einen halt auch was, das wird nicht unbedingt in Verwaltungsausbildung gelehrt und gelernt, aber auch solche Aspekte, die wir halt versucht haben, in die Studie mit reinzubringen. Also da sind ganz viele unterschiedliche Dimensionen halt zusammengekommen. Unter anderem diese sowohl psychologischen als auch neurobiologischen Reaktionsmuster, da darf man auch sich nichts vormachen. Das steckt zum Teil einfach in Menschen drin. Und nicht jeder Mensch ist so entweder grundsätzlich gepolt, und da kann man jetzt im Bereich auch sogar irgendwie so Lernverhalten und frühkindliche Erfahrung oder Epigenetik oder sowas reingehen. Manche Menschen stehen total auf Veränderung und schreiben, yay, Wandel, super cool, und bei manchen ist die Reaktion zumindest erstmal ein bisschen anders. Und deswegen braucht es halt auch dieses Verständnis, dass da ganz elementare, teilweise irgendwie aus der Evolution kommende Mechanismen dahinter stehen, die auch bei weitem nicht immer irgendwas mit Logik und Vernunft zu tun haben. Das haben irgendwie Emotionen ja relativ selten. Und das ist sozusagen erstmal so eine gewisse Basis gewesen. Da haben wir letztes Jahr mit dieser Studie Angst und Wandel, glaube ich, ja zumindest versucht, ganz gut diese verschiedenen Aspekte zu beleuchten, was passieren kann, wie man anders damit umgehen kann, was auch resultieren kann, wenn man gut damit umgeht. Und da sind halt auch dann wiederum, wir haben damals 20 Zukunftsszenarien auch entwickelt, also auch mit Expertinnen und Experten zusammen, eine hübsche Umfrage dazu gemacht, und die 20 Szenarien haben einen sehr, sehr hohen Zustimmungswert erhalten. Und 5 davon sind auch ganz explizit mit genau diesem Lernaspekt verbunden gewesen. Also was halt insgesamt alles besser werden würde, ohne dass das Science Fiction oder Märchen ist, wenn anders und besser mit genau diesem Aspekt des Lernens, aber auch mit den Ängsten und Sorgen, die damit verbunden sein können, durchs Fehler machen und dann irgendwie am Pranger stehen, Rotstiftphänomen schon angesprochen, ich habe es nicht perfekt gemacht, die Lücke zwischen 80% und 100%, die du angesprochen hast, habe ich nicht gleich beim ersten Mal richtig gefunden. Und da braucht es im Kleinen, in bestimmten kleinen Teilprojekten, bis aber auch dann auf gesellschaftlicher Ebene einen deutlich anderen Umgang mit diesem Aspekt des Lernens und wie gesagt auch Fehlern und Scheitern. Also ohne Fehler und Scheitern passiert kein Lernen. Also das könnte jetzt beispielsweise mein Kollege Max Happel oder Professor Dr. Max Happel auch noch neurowissenschaftlich genau erklären, warum das einfach so sein muss. Aber irgendwie finden wir das nicht cool oder es hat ein total schlechtes Image. Und damit kann man und, glaube ich, muss man tatsächlich auch deutlich aufräumen.
Also in der letzten Ausgabe von Wir Kommunalen, unserer Zeitschrift, hatten wir einen Beitrag von Wolf Lotter, dem ehemaligen Essayist von Brand 1, der auch sehr viele Bücher schreibt zum Thema Transformation und so weiter. Und der hat, ich sage jetzt mal so sinngemäß, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, gesagt, wir haben eigentlich selber noch, also als Gesellschaft noch gar nicht gemerkt, wir glauben immer noch, wir sind eine Industriegesellschaft, aber sind wir eigentlich längst eine Wissensgesellschaft, haben es nur noch nicht mitgekriegt und tun immer noch so, als wären wir eine Industriegesellschaft, sowohl was Verwaltung betrifft, als auch was wirtschaftliche Prozesse betrifft, was das Thema Lernen betrifft. Eine Wissensgesellschaft ohne Lernen ist natürlich echt schwierig vorstellbar, aber wir sind es eigentlich längst und haben es nur noch nicht gemerkt. Siehst du das ähnlich?
Na, ich mache mal ein kleines Fragezeichen mit hochgezogener Augenbraue an den Begriff Wissensgesellschaft. Mit dem Hintergrund, dass ich jetzt mittlerweile bald sind es 30 Jahre Berufserfahrung. Wenn ich mit Wissensmanagementsystemen zu tun hatte, ist es häufig Wissensarchivierung. Und das ist vielleicht auch ein bisschen so der Unterschied. Nehmen wir es mal, das eine ist Wissen, das andere ist Intelligenz. Und das heißt, Wissen auch tatsächlich anzuwenden. Und ich glaube, dass wir in vielerlei Hinsicht, also spätestens mit irgendwie dem hübschen bunten Internet und der Möglichkeit irgendwie so auf alles Sinnvolle oder nicht Sinnvolle auch dann weltweit zugreifen zu können, dass wir natürlich schon in der Theorie auf jeden Fall eine Wissensgesellschaft sind, die Verfügbarkeit ist da, aber dieses Wissen halt wirklich klug anzuwenden. Zu wissen, was braucht es tatsächlich jetzt, wie gesagt, auch, ich wiederhole mich da gerne 37 Mal, auch der andere Umgang mit Fehlern. Und das ist auch was gelernt werden muss. Das grundsätzliche Wissen dafür liegt irgendwie seit Jahren, Jahrzehnten oder Jahrhunderten eigentlich da, aber es tatsächlich auch in die Anwendung zu bringen, die richtigen Spielregeln auch in einer Gemeinschaft, die gemeinsam lernt, dafür zu schaffen und anzuwenden und auch konsequent zu bleiben, da ist noch, glaube ich, eine ganze Menge Musik drin.
Jetzt gucken wir mal auf die Studie selber. Wie gesagt, im September wird sie sozusagen final veröffentlicht, sie gibt es aber ja schon. Praxispartner der Studie waren mehrere Kommunen, die du dir da auch näher angeschaut hast, wo du auch wohl Interviews geführt hast und Gespräche geführt hast, unter anderem Barleben, Berlin, Magdeburg, Montabaur, Wattgassen und der Kreis Paderborn. So, 3 der 6 haben junge Bürgermeister. Abgesehen davon, dass du im Vorfeld gefragt hattest, ob ich ein paar coole Bürgermeister kenne, die da mitmachen würden, hat sich denn rausgestellt, gibt es da Unterschiede mit den Kommunen der jungen Bürgermeister zu den 3 anderen, die eher ältere Verwaltungsleitungen haben?
Also erstmal auch dir an dieser Stelle, Henning, und dem Netzwerk Junge Bürgermeisterin dafür vielen herzlichen Dank. Das waren an der Stelle auch Kollegen aus Barleben und Montabaur und Wartgassen, dass die darüber dann ja uns zur Verfügung gestanden haben als Sparringspartner. Ich muss mir jetzt mal gerade überlegen, also in Berlin hier als Berliner, da möchte ich jetzt kein Urteil darüber fällen, wann jetzt Jung aufhört oder nicht. Ich glaube, bei euch ist die Definition bis 40 insgesamt. Ne? Ich glaube, Herr Wegner ist 41 oder 42 oder sowas, hat das schon mal überschritten. Und bei den anderen Magdeburg und Paderborn, muss ich gestehen, weiß ich gar nicht genau, wie da die Altersverteilung ist. Und ich glaube, das klingt jetzt vielleicht auch fast ein bisschen ja, naiv oder platt, dass es bei Weitem nicht unbedingt eine Frage des Alters ist, der Zahl, sondern wie jung man, und das ist vielleicht auch das falsche Wort, wie lernfreudig, wie innovationsfreudig man selber am Kopf vielleicht ist und auch verstanden hat, dass da einfach auch eine Notwendigkeit in der Verwaltung da ist. Und das würde ich vielleicht eigentlich tatsächlich eher so als junges Mindset sozusagen und die lernfreudige Haltung bezeichnen. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend.
Aber so vom Gefühl her, hast du jetzt diese 6 Kommunen, waren das jetzt eher Kommunen, wo du sagst, ja, das ist, die zeigen jetzt schon, wo die Reise hingehen kann? Oder war da auch Bremser bei? Du musst jetzt ja keine Kommunen sozusagen selber dann halt namentlich dann halt hervorheben. Aber waren das eher so die es schon verstanden haben?
Naja, also danke für deinen Hinweis. Und wir hatten tatsächlich auch die Vereinbarung im Zusammenarbeiten mit den Kommunen, mit den Menschen, die wir da in den Workshops dann auch dabei hatten, dass wir halt nicht wörtlich zitieren und dass wir irgendwie auch niemanden aufs Podest heben, aber niemanden dann sozusagen auch in die dunkle Ecke, wir sind noch nicht so weit, stellen. Also was man halt voraussetzen kann, sonst hätte da keiner mitgemacht, dass eine grundsätzliche Bereitschaft dabei ist und ein Verständnis, dass die Notwendigkeit da ist. Wir haben halt kein Bremsen erlebt, aber ich glaube, das ist klar. Also wenn sich jemand hingestellt hätte und gesagt hätte, der Workshop ist doof, dann hätte er sich auch oder sie sich, glaube ich, auch was anderes mit seiner oder ihrer eigenen Zeit dann vorstellen können. Also es wollten bei diesen 6 Praxispartnern, die wir hatten, es wollten halt alle mitmachen und waren auch an dem Prozess eigentlich auch das Diskutieren und das Fragen aufwerfen in den Workshops, aber auch an den Ergebnissen und der Umfrage, die dann hinterher nochmal rauskam und vielen anderen Bestandteilen der Studie. Waren sie halt alle interessiert. Das erleben wir beispielsweise aber auch im NEGZ, dass wir da häufig so eine gewisse Bubble haben oder einen Elfenbeinturm derjenigen, die halt wollen. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen okay. Das zeigt ja auch genauso, wie gesagt, dass Menschen ganz unterschiedlich auf Veränderung reagieren und jemanden, um bei dem Bild vom Hasen unter anderem zu bleiben, so zum Jagen zu tragen, zum Lernen zu verpflichten, das ist ja manchmal ein bisschen wirkungslos oder manchmal sogar kontraproduktiv. Wenn man dazu genötigt wird, hat man manchmal keinen Bock dazu. Aber diese grundsätzliche Lernbereitschaft und Veränderungsbereitschaft, die ist da in dieser Runde und ich glaube auch bei euch im Netzwerk sehr deutlich zu spüren. Sonst würden die wahrscheinlich auch gar nicht da mitmachen.
Genau, das ist ja beim Netzwerk im Endeffekt ähnlich. Ich lerne ja zum Glück nur die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen kennen, die über ihren Rathausturm hinausblicken wollen. Die anderen kommen ja gar nicht. Insofern kenne ich ja auch nur die Aktivposten. Und da wird mir dann auch eben nicht bange, dass wir den notwendigen Wandel schaffen. Aber wie gesagt, ich kenne halt nur da, wo es besonders hell strahlt und die dunklen Ecken, da leuchtet halt vielleicht keiner hin. Und vielleicht liegt da aber auch der Punkt, warum wir uns insgesamt so schwer tun. Oder tun wir uns wirklich so schwer? Wie ist da deine Beobachtung? Oder ist das viel auch Vorurteil, was da passiert?
Naja, auch wieder jetzt hier so eine Globalkritik anzusetzen, damit würde ich mich, nein, vielleicht nicht schwer tun, aber würde ich mich auf jeden Fall nicht wohlfühlen. Und ich glaube, dass es da sehr, sehr unterschiedliche Ausprägungen gibt. Also ich habe, seitdem ich halt mit öffentlicher Verwaltung in dem Versuch der Innovation derselben zu tun habe, eine Menge, Menge Vorurteile abgebaut, die ich früher hatte. So Beamten-Mikado und die wollen ja auch alle gar nicht und reaktionär und ohne Ende. Aber ich habe also erstaunlicherweise gerade irgendwie so in den letzten paar Wochen auch immer wieder Situationen erlebt, ich sage jetzt nicht wo und in welchen Konstellationen, aber wo ich viel erlebt habe, wo so, ja, sagen wir mal, Veränderungsskepsis unter anderem auch vorhanden ist, weil dahinter ganz häufig auch das hast du vorhin schon angesprochen, und irgendwie alles verändert sich und dann kommt plötzlich noch KI dazu und wir wissen nicht, ob dann irgendwie die Welt total toll wird oder zugrunde geht oder ganz viel anderes. Wer kann schon definieren, wie Digitalisierung sich morgen oder übermorgen auswirken wird, welche Trends es gibt. Und diese Komplexität überfordert halt sehr viele Leute. Und dafür ist es, glaube ich, total wichtig, da kommen vielleicht mal so die beiden Bereiche Führung trifft Kommunikation zusammen. Kein Bullshit zu erzählen. Also, weil, wenn man sich irgendwie den Wandel und Veränderung immer schön redet und so tut, wie man muss nur auf den Knopf drücken, hat ein Kilo KI gekauft und dann müssen irgendwie alle nur wollen und dann wird alles toll. So, nee, Pustekuchen, weil man wird ab und zu mal so wie beim Laufen lernen irgendwie auch immer mal wieder auf die Nase fliegen. Und das braucht es auch, diese Offenheit und diese Transparenz, und gleichzeitig braucht es auch, ja, sozusagen positive Zukunftsbilder, die, wie vorhin schon gesagt, also jetzt nicht Science-Fiction und Märchen sind und mit rosa-rote Brille alles schön geredet, aber damit man weiß, wofür tut man das Ganze, was kommt hinterher bei raus. Wenn wir eine E-Akte einführen, ist der Aufwand erstmal, auch für einen längeren Zeitraum, erstmal viel größer. Aber hinterher wird dann durchaus einiges schöner und besser. Und das muss man auch auf eine gewisse Art und Weise, ohne jetzt einfach nur eine hübsche Mohrrübe vor die Nase zu halten, aber einfach auch wirklich darstellen, wohin kann denn die Reise gehen, wenn wir uns auf den Weg der Veränderung machen. Das braucht's, und das ist an vielen Stellen für viele Menschen in den Verwaltungen, also auch bei weitem nicht nur auf kommunaler, aber auf Landes- und Bundesebene, auch nicht so richtig einfach bei diesem Wildwuchs an Wandel und dieser hohen Komplexität, nennen wir sie VUCA oder Barney-Welt, halt wirklich zu wissen, was kann denn hinterher bei rauskommen, was können wir uns für realistische Ziele vornehmen und auf welche Erfahrungen auf dem Weg dorthin mit Lernen, Scheitern, wieder aufstehen und weitermachen, auf welche können wir uns, müssen wir uns auch vorbereiten.
Aber da ist ja dann auch die Frage, was will ich überhaupt erreichen, beziehungsweise was für Aufgaben kommen auf mich zu, denen ich jetzt eigentlich nicht ausweichen kann. Ob das jetzt Klimawandel, Fachkräftemangel und Ähnliches wegen demografischen Wandel ist. Ich habe heute Morgen im Radio kam eine Zahl, eine Umfrage, 46% der Menschen haben Angst, dass durch KI Arbeitsplätze abgebaut werden und Berufe verschwinden und sie deswegen arbeitslos werden. Mein erster Gedanke war, aber weil ich immer mit vielen Bürgermeistern rede, die dann sagen, ich weiß gar nicht, wann wir das alles machen sollen. Wenn ich jetzt hier das Berliner Jugendamt anschreibe, dann kommt eine Antwort. Wegen totaler Arbeitsüberlastung können wir Ihnen auf Ihre E-Mail nicht antworten. Wir haben jetzt auch 4 Wochen den Publikumsverkehr geschlossen, weil wir erstmal alles abarbeiten müssen. Da wäre das ja total, also, aber gleichzeitig wird in dieser Befragung, haben die Leute Angst. Wo ist denn jetzt die Chance, dass man dann die Dinge, die wir heute irgendwie gar nicht hinkriegen, vielleicht damit schaffen können? Das kommt mir dann in solchen auch Befragungen dann immer etwas zu kurz, weil die Überschrift ist, das muss Angst machen. Viele Leute haben Angst. Wie überwinden wir denn sozusagen dieses Denken? Wie können wir denn das schaffen, eine positive Erzählung zu machen? Das wird sicherlich nicht deine Studie sein, und dann wird die gelesen und dann sagen alle, ach guck mal, ist ja doch ganz super. Aber was müssen wir, an welchen Stellschrauben müssen wir drehen, damit wir da ein bisschen gelassener, ein bisschen mehr positive, mit ein bisschen mehr positiver Zukunftsvision reingehen in diese Fragen?
Wir haben tatsächlich vor einigen Jahren mit dem CoLab eine Initiative gehabt, KI in Kommunen, und da hatte ich das Vergnügen, mit einer Kollegin, einem Kollegen auch ein Kapitel, was so hübsch Englisch hieß, KI and Facing Fears, dann zu schreiben. Und ja, wenn man sich alleine mal so diesen Herrn Musk anguckt, Elon Musk, der irgendwie, glaube ich, nach seinem eigenen Algorithmus irgendwie, weiß nicht, ob an geraden oder ungeraden Tagen, findet der KI gut und stellt uns in Aussicht, dass dadurch die Welt gerettet wird und besser wird, und an den anderen Tagen oder, weiß ich nicht, nach welchem Rhythmus bei ihm auch immer, dann geht die Welt unter. Und das ist ja auch beim ChatGPT-Gründer auch manchmal so ein bisschen ähnlich, je nachdem, was man gerade braucht, um, weiß ich nicht, Aufmerksamkeit zu haben oder sowas, erzählt man halt irgendwie die Utopie oder die Dystopie. KI ist ein super Stichwort insofern, weil ich da mal HI noch daneben halte, nämlich die humanoide Intelligenz sozusagen, die wir, glaube ich, noch längst nicht wirklich richtig, ja, vielleicht ein bisschen verstanden, aber noch nicht richtig in die Anwendung gebracht haben. So, da ist das komplexeste Modell, was ich kenne, ein neunteiliges Modell, und da ist so diese klassische mathematische, klassische IQ-Intelligenz, die ist halt nur ein Bestandteil. Da gehören auch irgendwie sowas wie intra- oder interpersonelle, so sehr emotionale, intelligent relevante Bereiche halt irgendwo auch dazu, die wir zum Teil, wie gesagt, noch überhaupt nicht richtig in die Anwendung gebracht haben. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen Ordnung reinbringt und ein bisschen genau hinschaut, sich auch ein bisschen Raum lässt und das auch entsprechend halt kommuniziert und darstellt, dass wir im KI-Bereich einfach teilweise gar nicht wissen, was da eigentlich so richtig los ist, welche Möglichkeiten und Chancen da sind, einigermaßen vernünftig aufpasst, dann kann das an vielen Stellen total gut und wertvoll sein. Gleichzeitig habe ich ein bisschen die Sorge, dass ja, sich große Teile der Menschheit einfach so ein bisschen entspannt zurücklehnen und sagen, das macht jetzt irgendwie schon Siri, Alexa oder ChatGPT oder sonst irgendwas und ich stelle mal das eigenständige Denken so ein bisschen ein und das darf es halt gerade nicht sein. Also im Verwaltungskontext kann KI viele, viele Vorteile bringen. In der Finanzsteuerwesen, da sind Plausibilitätsprüfungen und solche Sachen halt schon da, aber wenn es dazu führt, dass wir, wie gesagt, das eigenständige menschliche Denken und gerade auch den emotionalen Teil dann dadurch einstellen, dann kann da, glaube ich, viel oder könnte halt viel Schaden bei KI entstehen. Und das ist halt auch ein verdammt hoher Anspruch. Also wenn ich gleichzeitig eigentlich noch so ein bisschen den Toner fürs Faxgerät gerade bestellen muss und irgendwie ganz andere Sachen in meiner Kommune zu tun habe, mich dann auch noch mit KI zu beschäftigen, der Experte, die Expertin für alles zu sein oder halt mit begrenzten Mitteln und geringen Stellen dann irgendwie dann mir mein Team von Superheldinnen und Superhelden zusammenzustellen, die sich mit all den Sachen auskennen. Und da ist es, glaube ich, halt auch ein Aspekt des Lernens, dass das ganz cool gelingen kann, wenn man das halt nicht alleine, sondern zusammen macht. Und voneinander lernen oder solche hübschen Prinzipien wie jetzt im OZG-Kontext so ein bisschen auch leider ja leicht versaubeutelt oder in komisches Licht gerückt worden, so diese Ansätze von einer für alle, aber vielleicht auch alle für einen kann man auch genauso umdrehen. Also dieses EVA-Prinzip mal irgendwie als AVE-Prinzip vielleicht dann auch zu lesen oder ähnliches oder solche Lerngemeinschaften dann zu gründen, gibt es ja in manchen Kontexten durchaus, aber da ist, glaube ich, ja, gerade auf kommunaler Ebene auch wahrscheinlich eine große Chance. Also jetzt irgendwie alle 11.000 Kommunen und oder zumindest die Digitalisierungs- und Wandelverantwortlichen alle in einen Raum zu sperren, könnte ein bisschen anspruchsvoll sein. Aber da kleinere Grüppchen zu bilden, wo man halt wirklich voneinander lernen kann und dann gerne über die Tellerrande auch hinausgeschaut in andere Länder, in andere Industrie- und Wirtschaftsbereiche oder ganz andere Sektoren, da ist halt die Chance, das Lernen noch deutlich besser zu lernen, wenn man weiß, was dabei auch herauskommen kann.
Aber wenn ich... Dazu muss ich natürlich voneinander wissen. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich das raus? Gerade bei Thema Wohngeld zum Beispiel, wo manche Kommunen gesagt haben, wieso ist das alles super? Wir haben hier eine Lösung und das klappt total gut. Und andere gedacht haben, oh Gott, das bricht, bei uns bricht alles zusammen. Wir müssen irgendwie die Leute umgruppieren, damit die irgendwie jetzt alle Wohngeld machen, weil ja so viel mehr Anträge kommen. Und haben halt leider von der anderen Kommune nichts mitgekriegt, obwohl sie vielleicht nur 50 Kilometer entfernt ist, die gesagt hat, wieso? Kein Thema, alles easy. Wandel zum Besseren, wenn wir das sozusagen ja dann ernst nehmen, ist ja dann die Frage nicht, warum haben die das nicht erfahren? Das ist ja...
Naja, da könnte man jetzt auch erstmal so ein bisschen naiv die Frage stellen, ob es eine Hohlschuld oder eine Bringschuld ist. Also ob es da irgendwie wen auch immer in der gesamten deutschen Verwaltungswelt gibt, der oder die qua Amt dafür zuständig ist, irgendwie nachahmenswerte Projekte, kluges Wissen etc. pp. Halt wirklich so in die gesamte Welt zu tragen. Dafür muss man halt erstmal überhaupt hinschauen wollen. Ich wüsste jetzt nicht, welche Rolle dafür zuständig ist. Ich habe gerade im Hinterkopf das hübsch erschreckende Wimmelbild vom Normenkontrollrat. Wer es nicht kennt, bitte einfach mal in die Suchmaschine der Wahl NKR und Wimmelbild eingeben, aber nur, wenn man starke Nerven hat und am besten sitzt. So, also diese extremst hohe Komplexität, ich weiß gar nicht, ob irgendjemand mal in diesem Wimmelbild, wo es um das Online-Zugangsgesetz ging oder geht, mal nachgezählt hat, wie viele Akteure denn dabei sind. Und dann sich zu fragen, einfach nur an diesem OZG-Kontext, hier haben wir irgendwie eine neue Erkenntnis, ich trage das mal weiter zu allen, die es wissen müssten, so anspruchsvoll. Also da habe ich jetzt auch erstmal noch nicht wirklich richtig die Lösung parat. Also Vernetzung, ne? Netzwerk junge Bürgermeisterin oder das, was wir mit dem NEGZ machen. Also miteinander reden hilft total. Richtig hinschauen hilft, glaube ich, auch. Sich bewusst machen, dass wir ungefähr doppelt so viele Ohren haben wie Münder, dass das Zuhören beim Lernen auch ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Und das tatsächlich dann in die Anwendung zu bringen. Also das ist jetzt irgendwie nicht der super konkrete Tipp als Handlungsempfehlung, aber vielleicht ein bisschen als erste Herangehensweise. Weise. Augen aufsperren, Ohren aufsperren, miteinander reden. Aber auch halt gucken, welche Themen sind dann wirklich, wirklich richtig relevant. Und da würde ich jetzt auch nicht den Tipp geben, mit welchem Thema sich man als allererstes beschäftigt. Das kann in jeder Kommunalverwaltung was ganz, ganz anderes sein. Aber es wird wahrscheinlich fast schwer sein, in den 11.000 Kommunen Themen zu finden, die niemand anders irgendwo auch schon mal gehabt hat oder vielleicht zumindest dieselben Fragen hat, und dann gemeinsam nach Antworten zu suchen oder von anderen Erfahrungen zu lernen, das ist halt dann Bestandteil dessen, was wir mit dieser Studie auch anregen wollen.
Gut, das ist halt auch der Ansatz des Netzwerks. Ne? Stellt zwei Bürgermeister in einen Raum und die haben immer ein Thema, da ist, weil sie halt einfach auch sehr vergleichbare Themen bearbeiten. Kannst du uns denn ein paar Beispiele nennen, wie deutsche Kommunen Kaizen bereits erfolgreich angewendet haben?
Ich könnte jetzt keine Antwort geben, um zu sagen, das ist die perfekte Kaizen-Kommune. Also jetzt mal so ein bisschen Werbung, auch nochmal danke für euch. Ich habe schon erstaunt festgestellt, was ich alles in Erdkunde verpasst habe, weil ich nicht wusste, dass es Wartgassen im Saarland gibt. Aber da, was ich da so mitgekriegt habe, alleine mit dem Label, was sie haben, Smartgassen, glaube, dass die da schon so ein paar Sachen ganz richtig machen. Dann gibt's an dieser Stelle herzliche Grüße nach Paderborn. Unter anderem, weil meine Kollegin Lea Mersch daherkommt, aber weil wir da jetzt auch an verschiedenen Stellen mit dem dortigen CDO Dr. Thomas Vasson die Köpfe zusammenstecken. Und da erlebe ich, dass dieser Mensch, der also jetzt weder Verwaltungsmensch eigentlich, wie man sagt, von Hause aus ist, oder Informatiker oder sowas, aber in seiner Rolle als CDO, der ist nämlich eigentlich Lehrer, eine ganze Menge Sachen ein bisschen anders macht und durchaus richtig macht. Also an dieser Stelle, hallo Thomas, herzliche Grüße. Und das sind jetzt vielleicht mal zwei Beispiele, und ich würd mich total freuen, wenn an dieser Stelle jetzt ganz viele beim Zuhören sagen, ja, aber wir auch. Und dann können sie sich entweder an dich wenden, Henning, oder an mich. Und dann freue ich mich, ganz viele gute Beispiele dann auch tatsächlich ein bisschen auf entsprechende Bühnen zu heben oder noch besser zu beleuchten, in die Welt zu bringen. Wenn dadurch vor allen Dingen eins, wie antworte ich jetzt, passiert oder auch nicht passiert. Denn wir haben im Rahmen der Studie auch immer wieder über das Thema Benchmarking gesprochen. Und wenn man jetzt sagt, also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich wäre der Bürgermeister oder CDO der Kommune, keine Ahnung, Steffenhausen. Und dann könnte ich ja jetzt sagen, das war ein bisschen ja vorhin schon von dir angesprochen, wir sind jetzt auf Platz 1, dann bin ich vielleicht glücklich, aber wenn wir schon auf Platz 2, 3 oder 4 sind oder ganz hinten, dann finde ich das ja nicht gut. Und dann kann ich dann sehen, entweder wir sind nicht die Tollsten oder cool, wir haben ja eine ganze Menge Möglichkeiten zum Lernen von anderen. Und da spielen irgendwo sehr menschliche Aspekte mit rein. Das muss nicht unbedingt so ein Ego-Thema oder ähnliches sein, aber irgendwie die Sorge, dass man, wenn man nicht auf Platz 1, 2 oder 3 steht, irgendwie als schlechter steht, mein Rücktritt gefordert wird oder ich mit sonst irgendwas beworfen werde. Und wenn man da halt ein bisschen anders rangeht, und das kann ich mir jetzt einfach auch nur als Bürger und Steuerzahler wünschen, dass das noch viel mehr passiert, wenn man da halt, wie gesagt, bereit ist, ohne irgendwelche Eitelkeiten oder auch einfach irgendwie nicht auf Platz 1, 2, 3 zu stehen, dann voneinander, miteinander zu lernen und dadurch auch einfach besser zu werden, dann ist das schon ein Grundgedanke von Kaizen. Denn da ist niemand perfekt. Ich würde mich fast wundern, wenn es die perfekt funktionierende, beständig in allen Bereichen lernende Kommune gibt. Also wenn es die gibt, bitte sofort melden. Aber da sind mit Sicherheit schon etliche richtig, richtig gut, aber viele wissen es einfach gar nicht.
Was für eine Rolle spielen denn die Führungsebene? Du hast eben gesagt, wir haben immer über Bürgermeister geredet, CEOs und CDOs und wie die O's alle heißen. Sind die wirklich die entscheidende Ebene oder ist es dann doch eher die Mitarbeiterebene oder wie müssen die zusammenarbeiten?
Es gibt, und das findet man in der Studie dann auch wieder, wenn sie am 4. September dann so richtig, richtig offiziell veröffentlicht wird. Da ist unter anderem ein hübsches Bildchen enthalten mit dem sogenannten 7M-Prinzip aus dem Kaizen. Und die Darstellung findet dann entweder noch mit einem richtigen Fisch oder mit einer Fischgräte statt. Das sind dann so diese 7 Gräten, die auf verschiedene Themen wie Menschen, Milieu, Maschine und unter anderem auch Management hindeuten. Ich persönlich kann diese Sprüche von Fischen und Köpfen und Stinken nicht mehr hören, weil ich glaube, dass das auch ein Teil des Problems und vielleicht aber auch gleichzeitig der Lösung ist, dass sehr häufig gerne Verantwortung dann immer irgendwie auf die da oben verlagert wird. Deswegen möchte ich bei Weitem nicht alles, was das Gelingen von Ansätzen in Richtung einer lernenden Organisation angeht, immer nur auf die Führungsebene abwälzen. Gleichzeitig sind da, und das nimmt auch viel Raum in unserer Studie ein, viele Möglichkeiten, um Sachen gut zu machen, vielleicht noch besser zu machen, aber auch viele Möglichkeiten, um sozusagen Eigenmotivation der Mitarbeitenden dann tatsächlich zu bremsen oder auch zu schädigen. Und da ist schon eine ganze Menge Hebelwirkung bei den Führungskräften, aber auch da müssen oder dürfen oder können viele, viele auch das Lernen auch noch lernen. Also da kann man jetzt auch mal so ein bisschen globalgalaktisch wieder schimpfen, viel zu viele Menschen mit einem rein juristischen Hintergrund und es gibt irgendwie auch keine Gesetze oder Paragraphen, in denen das Lernen geregelt ist. Es gibt selten Dienstanweisungen oder ähnliches, aber irgendwie es gibt auch nicht nur den oder die Juristen, also mein geschätzter Kollege Wilfried Bernhard, Professor Dr. Wilfried Bernhard, unterscheidet ab und zu mal auch so ein bisschen polemisch in Verhinderungs- und Ermöglichungsjuristen. Und ohne jetzt einfach nur auf der juristischen Ebene zu bleiben, da lässt sich auf Führungsniveau, wenn man Führung versteht, auch mit den beiden Teilaspekten von sowohl Management als auch Leadership, und dazu auch gerne mehr noch in der Studie, da lässt sich schon eine ganze Menge bewirken. Aber ich würde es, wie gesagt, bei weitem nicht nur rein auf die Führungsebene abwälzen. Wenn ich als Führungskraft alles richtig mache mit Empowerment und allen drum und dran und New Work etc. pp., aber das trifft halt nur auf Leute, die das Lernen nie gelernt haben, die keine Lust auf Lernen haben, die am besten immer im Gestern leben würden, um es mal hardcore schwarz-weiß zu malen, dann kann ich auch die beste Führungskraft der Welt sein. Aber wenn ich selber auch vielleicht einfach nur über das Lernen immer rede und predige, aber es auch nicht an manchen Stellen vormache, vielleicht auch mal über eigene Fehler spreche oder auch Fehler erlaube oder auch, wie gesagt, diese Klarheit schaffe, wo Fehler okay sind und wo bitte auch nicht okay, dann werde ich als Führungskraft vielleicht nicht ganz so viel voranbringen, als wenn ich ein bisschen anders, aktiver mit diesem Lernthema umgehe.
Wenn jetzt auf die Arbeit an deiner Studie zurückblickst, an eurer Studie. Ist es so, man geht ja mit einer gewissen Grundannahme hin, habt ihr die einfach bestätigt bekommen oder gab es auch Punkte, wo du gesagt hast, oh, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm?
Ich habe so ein bisschen meinen persönlichen Bezug zu dem Kaizen-Thema vorhin auch schon mal so, der teilweise fast 40 Jahre zurückliegt, dann auch schon mal gehabt und habe auch in meinem Berufsleben immer wieder eigentlich so diese unterschiedlichen Bereiche von Veränderung, mal sehr IT-nah, mal komplett menschnah und alles dazwischen auch erlebt. Und da halt wirklich genau hinzugucken, wie das eigentlich alles zusammenspielt und wie die Technik dann auch an manchen Stellen eine richtige Rolle spielt, wie Menschen dann wiederum da reinspielen. Das sind Sachen, da hilft es halt manchmal so ein bisschen diese Perspektive von außen zu haben. Die habe ich immer wieder in verschiedenen Beratungssituationen, die habe ich aber auch im eigenen Leib erlebt, irgendwie als Innovationsmanager dann im eigenen Unternehmen, das dann auch hautnah zu erleben und nicht immer nur beratend dann auf der Kundenseite. Und das war, glaube ich, das ist sehr wichtig, diese ganz unterschiedlichen, breiten, verschiedenen Disziplinen dabei zu haben. Das wollten wir, wie gesagt, mit der Studie auch ein bisschen hinkriegen, um dann einfach zu sagen, nochmal ein bisschen zusammengefasst, ein paar Argumente. Also man muss sich ein bisschen auch mit den negativen Auswirkungen von Veränderung beschäftigen. Aber dann auch richtig heranzugehen und die richtigen Schwerpunkte zu setzen, das ist, glaube ich, schon ganz spannend. So, und jetzt mit dieser langen Vorrede gucke ich mal zurück auf unsere beiden Workshops, die wir für die Studie im November und Dezember geführt haben. Beim zweiten Workshop haben wir über diese sehr menschlichen, also auf der individuellen Ebene, aber auch wie Menschen in einem Organisationskonstrukt miteinander lernen, was dabei passiert, geschaut. Das waren so die Inhalte des zweiten Workshops. Da ging es auch ganz viel um Führung. Im ersten Workshop haben wir dann auch nochmal mit weiteren Impulsgebern dann über die eher technischen Aspekte gesprochen. Also auch Prozessmanagement, KI war auch ein Thema an der Stelle, welche Rolle Daten auch dabei spielen können. Das war zumindest das Thema. Gesprochen haben wir aber trotzdem eigentlich fast nur über die Bestandteile, die für den zweiten Workshop auf der Agenda standen. Also diese rein menschlichen, singulär und miteinander Aspekte. Und das war für mich nochmal ein interessanter Augenöffner, dass dass da auch, glaube ich, erstmal der Fokus liegen muss. Also das ist so ein bisschen vielleicht das Bild, wenn wir ein neues Haus errichten, wo wir ganz oben ist Cloud-Technologie drin, wir haben überall WLAN, auch mit 5G und 6G und 7G irgendwann. Und KI ist überall in allen Räumen auch schon vorhanden, Bluetooth etc. pp. Aber dann stellen wir fest, uns fehlt ein bisschen das Fundament. Also das ist, als wenn du und ich, ich uns jetzt vornehmen, wir wollen irgendwie auf dem Mars fliegen und Rocket Science begehen und dann stellen wir fest, aber irgendwie, wir haben eigentlich noch nicht mal richtig lesen und schreiben gelernt, um es jetzt mal ein bisschen übertrieben zu formulieren. Und da halt wirklich auch hinzugucken, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz relevanter Effekt, den wir aus dieser Arbeit auch gerade mit den Praxispartnern und anderen Partnern für die Studie rausgezogen haben. Ja, Technik ist cool und kann an vielen Stellen wirklich wirkungsvoll helfen, aber erstmal muss man auch das Nutzen und Bedienen der Technik, also das wiederum.
Also die Technik, das ist nicht die, die Technik ist nicht die Grundlage, genau, sondern die Technik ist dann zum Schluss wahrscheinlich die Folge,
genau,
des Prozesses.
Genau.
Auch da, ne, ich höre gerne mal Radio, kam jetzt irgendwie die Info, dass die Bundeswehr hat für irgendein Schiff jetzt ein Ersatzteil gesucht, weil sie brauchten dann noch irgendwie ein Lesegerät für Floppy-Disks. fand ich total spannend.
Schön.
Aber auch da, ne, da ging es jetzt auch um Veränderung, aber man brauchte dann noch die Technik von vor 30 oder 40 Jahren. Fand ich auch
ganz, weißt du noch, das jetzt eine, drei, was war das, 3,5 oder 5¼ Zoll, glaube ich, waren das.
Ja, das stand jetzt in den Berichten, oder das haben sie im Bericht nicht gesagt, da ging es wirklich nur um Floppy-Disk.
Ja.
Normalerweise kennt man das ja wirklich inzwischen nur noch vom Zeichen für Abspeichern. Aber es scheint auch noch inaktiv zu geben. Aber da kann ich mich auch noch an einen anderen Bürgermeister erinnern, den Oberbürgermeister von Calw, der, als er das Amt angetreten hat, als erstes Mal die Schreibmaschinen, die noch im Betrieb waren, eingemottet hat. Das ist dann auch eine Form von Veränderung.
Von welchem Jahr reden wir jetzt ungefähr? 1800 wie viel? Oder 1900? Nee,
es war 2021 oder 22,
ich bin mir nicht ganz sicher.
So, gucken wir mal jetzt in die Zukunft. Kaizen ist quasi ein anerkanntes Mittel, auch dank deiner Arbeit, auch in deutschen Kommunalverwaltungen, nicht nur von den Chefs, sondern auch von den Mitarbeitern. Wie sieht die Zukunft der kommunalen Verwaltung in Deutschland aus, wenn das umgesetzt ist?
Die beiden Studien, die aus dem letzten Jahr und die bald da ist, haben wir ja schon auch, danke für diese Werbemöglichkeit, die haben wir ja schon mehrfach angesprochen. 2016 hatte ich das Vergnügen, mal ein NGZ Roundtable und ein resultierendes Positionspapier mit zu initiieren und zu moderieren. Da ging es um das Thema Employer Branding. Da war der Arbeitstitel: Wie wird die Verwaltung sexy? Und alleine auf dieser Ebene, die du gerade, oder mit dem Blick in die Zukunft, den du gerade eben schon mal so angeregt hast, ist alleine dieser andere Umgang mit Lernen, dass da wirklich ganz viel Entwicklung passiert, dass die Verwaltung vorankommt und besser wird, dass man, wenn man dort arbeitet, nicht sozusagen beschimpft wird, so was, du arbeitest in der Verwaltung, dass das wirklich wieder ein richtig cooler Job ist, dass man das Gefühl hat, man tut was Sinnvolles für die Gesellschaft. All das kann dazu beitragen und hat auch gerade die Möglichkeiten, dass man sich individuell weiterentwickeln kann in einem bestimmten Rahmen, dass auch solche Aspekte wie so Fachkräftemangel, demografischer Wandel etc. pp., dass die ja ein bisschen besser abgefangen werden können. Also da wird jetzt nicht irgendwie die KI jetzt alles ersetzen, also in den nächsten Jahren. Das wissen ja wahrscheinlich alle, die jetzt zuhören, dann sind es, glaube ich, deutschlandweit ungefähr 1,4 oder 1,5 Millionen Stellen, die wegfallen. Die wird man, wie gesagt, nicht durch KI und Chatbots und Co. alle 1:1 ersetzen können. Und deswegen muss man auch daran arbeiten, dass ja die Arbeit in der Verwaltung noch ein Stückchen attraktiver vielleicht wird. Und alleine das kann, wenn man Kaizen und Co. vernünftig anwendet, ein hübscher, netter Nebeneffekt sein. Also cool, da kann ich nicht nur was mitgestalten, sondern kann mich auch persönlich weiterentwickeln und was lernen. Was ansonsten noch passiert, ich würde mir wünschen, und das ist jetzt vielleicht auch nochmal so ein bisschen der Blick von etwas oben oder außen, der auch manchmal zu wenig passiert, dass viel Gutes in der Verwaltung einfach nochmal auf die Straße kommt, damit das Vertrauen in die Verwaltung und damit dann auch wiederum das Vertrauen in den gesamten Staat auch wieder auf ein gutes, vernünftiges Niveau kommt. Und ja, ich hab vor einiger Zeit mal meinen Kollegen Max Happel gefragt, der hat 3 Töchter, was könnte denn eigentlich passieren, damit eine deiner Töchter nach Hause kommt und sagt, Papa, ich werde Beamte, und er dann sagt, yay, wie cool ist das denn? Und ich glaube, so ein bisschen in diesem Zielbild steckt schon einfach ganz, ganz, ganz viel drin. Diese Attraktivität des Arbeitens in der Verwaltung voranzubringen, ist damit gekoppelt, dass dann da höchstwahrscheinlich einfach auch viel Gutes passiert, dass da einfach auch ein bisschen andere Arbeitsverhältnisse, Strukturen und Kulturen auch entstanden sind. Und das hat ja dann wiederum ganz, ganz viele Auswirkungen, gerade eben schon ein bisschen angesprochen. Employer Branding und Co., Image in der Verwaltung. Aber wenn man sich überlegt, dass vieles andere noch schneller vorangehen würde, also ich will jetzt gar nicht unbedingt irgendwelche Zahlen nennen, wie viel Milliarden die deutsche Verwaltung allen möglichen Beratungsunternehmen in den Rachen wirft, was man mit diesem Geld alles machen könnte, insgesamt wie viel Gelder in allen möglichen Projekten, OZG etc. pp. Nun ja, verwendet oder ausgegeben oder rausgeschmissen werden, und wenn man darüber viel, viel, viel voranbringt, entbürokratisiert und den Service erhöht, dass das einfach wirklich richtig Spaß macht. Ich spinne jetzt nochmal weiter mit einem Szenario. Juhu, ich hab mal wieder was mit der Verwaltung zu tun. Das wird ja richtig Spaß machen. Das ist ja noch cooler als Netflix gucken oder bei Amazon shoppen. Also das mal so ein bisschen als lustige Vision hingehalten. Mal gucken, ob man irgendwann bei dieser Utopie angekommen ist.
Also man kann sich dann bewerben dafür, dass man bei der Verwaltung irgendwas beantragen kann.
Das wäre ganz cool. Ich meine, ein bisschen die Berliner Verwaltung, um mal hier so als gebürtiger Berliner mal ein bisschen zu schimpfen, die hat vor einigen Jahren mal ganz stolz erzählt, so uns ist es gelungen, den Schwarzmarkthandel mit Beratungs-Online-Terminen jetzt zu reduzieren oder ihn auf Null zu bringen. Und das ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so erstrebenswert, aber auch das war ein Lerneffekt. Und wenn es wirklich irgendwann darauf hinausläuft wie, oh, ich bin neidisch auf dich, weil du darfst ja heute mit der Verwaltung was machen, ich würde auch so gern. Also so ein Szenario mal zu haben, das fände ich relativ nett.
Ja, also wie gesagt, also es gab es ja, ne, dieser Handel mit Terminen bei der Kfz-Zulassungsstelle und Ähnlichem. Ne, da wollten ja ganz viele. Also Verknappung des Angebots macht es dann attraktiver, obwohl ich weiß nicht ganz, ob das der richtige Weg ist. Gehen wir mal jetzt wieder ernst gemeint zum Schluss die Frage. Die Angststudie hast du erwähnt. Kaizen hast du erwähnt. Welches Thema gehst du als nächstes an? Was ist sozusagen der logische nächste Schritt?
Naja, also ich habe mir eigentlich selber und vor allen Dingen meinen Kolleginnen und Kollegen auch versprochen, dass wir jetzt nicht sofort gleich die nächste Studie aufsetzen, weil wir da schon wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit reingesteckt haben. Und das würde ich jetzt mal tatsächlich ein bisschen auch so betrachten. Das war jetzt sehr viel Arbeit, sozusagen das Säen, und jetzt ist es auch das Ernten. Also wir haben im NEGZ gerade den sogenannten CDO-Zirkel gegründet. Das sind Menschen, das D ist jetzt vielleicht einfach nicht nur auf digital oder Digitalisierung bezogen, sondern es könnten irgendwie auch Chief Transformation oder Chief Change oder Chief Bessermacher oder Chief Learning Officers vielleicht irgendwie auch sozusagen synonym sein. Und mit einem auch jetzt kurz nach der Gründung schon stetig wachsenden Grüppchen, was dann irgendwann eine große Gruppe und vielleicht auch eine Art von Team oder Community ist, tatsächlich an solchen Themen dann auch zu arbeiten. Dass man nicht einfach nur irgendwie nette Studien macht, wo ganz hübsche Bilder drin sind und tolle viele Zahlen und ganz viel Wissen, sondern dieses Wissen tatsächlich auch genau in die Anwendung zu bringen, um ein paar der angestrebten, gerade eben leicht utopisch vielleicht auch genannten Szenarien dann tatsächlich auch zu erreichen. Und das ist genau der Auftrag, die Mission sozusagen, die ich jetzt gerade im Bereich öffentliche Verwaltung, Public Sector einfach für uns selber auch sehe, mit ganz vielen verschiedenen anderen Partnern und Akteuren zusammen. Wie gesagt, dieses Wissen tatsächlich jetzt auch in die Anwendung und die Umsetzung dann zu bringen, damit viel gute Sachen passieren. Also wer sich jetzt hier gerade animiert fühlt als junger Bürgermeister, junge Bürgermeisterin, darf herzlich gerne Hallo sagen.
Dann hätte ich vielleicht noch eine abschließende Abschlussfrage. Wie verhindert man jetzt, dass sich dann wieder diese Bubbles zusammenstellen, die es ja alles wissen, die jetzt auch sich ganz intensiv damit beschäftigt haben, die sich dann immer gegenseitig bestärken, wie wichtig und wie toll das ist. Und wie erreichen diese Bubbles jetzt die, die das noch nicht wissen?
Naja, ich spiele jetzt einfach mal ganz dreist kurz den Ball insoweit zurück und sage so, wie erreicht ihr all die vielleicht nicht jungen oder andersartigen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister? Das ist ja für euch genauso das Thema. Also ich spinne da gerne auch ab und zu mal so ein bisschen rum. Das haben wir neulich, wie gesagt, gerade auch im Kontext vom CDO-Zirkel getan. Das habe ich an früheren Stellen auch schon immer wieder getan, dass man sich ab und zu mal einfach ja, also so ein paar Sachen wünscht und sich vorstellt. Und ich würde gerne, dass solche Themen auch nicht nur in entsprechenden Fachmagazinen und ja, Peer-Group-Bubbles irgendwo auch bleiben, sondern jetzt mal so ein bisschen gesponnen, dass auch solche Themen, was in der Verwaltung nicht nur schlecht läuft, sondern dass da ganz viel Gutes ist, dass das irgendwann mal im Manager-Magazin, anderen Wirtschaftsmagazinen, in Tageszeitungen, im Goldenen Blatt in der Apothekenumschau oder sonst irgendwo landen, auch gerne mal irgendwie in Tagesthemen, Tagesschau oder sowas, dass man darüber, über diese Kommunikation, ja, uns sind Sachen auch bewusst oder bewusster geworden, wir gehen anders heran, einfach dafür sorgt und vielleicht auch bei Bürgerinnen und Bürgern, dass die sagen, wir fordern das einfach auch bei uns ein, wir wünschen uns das auch und wir unterstützen vielleicht auch an bestimmten Stellen. Also da gibt's, glaube ich, 1017 Möglichkeiten, wie man das kommunikativ in die Breite trägt, um die Mehrwerte davon tatsächlich auch darzustellen. Auch den Wunsch, wie gesagt, in der Gesellschaft, aber auch in der Wirtschaft und anderen Bereichen, dann auch hinzukriegen, darzustellen, dass es auch möglich ist, dass bei weitem nicht irgendwie alles immer nur schlecht läuft. Solche hübschen Leuchttürme, Good and Best Practices, die es ja an ganz vielen Stellen gibt, aber die auch unbekannt bleiben, tatsächlich noch ein bisschen mehr zu beleuchten und dass sich dann daran andere vielleicht auch orientieren können. Also das ist so ein bisschen der Wunsch. Wir sind zwar heute nicht ganz am 24. Dezember, aber wenn der Weihnachtsmann zuhört, würde ich mir sowas gerne wünschen.
Okay, dann bin ich mal der kurze Weihnachtsmann und gebe dir mal den Tipp, dass du dir vielleicht mal beim nächsten Kauf von Haarshampoo oder irgendwas bei DM Drogeriemarkt, das ist jetzt nicht der Werbeblock für DM, weil ich DM so toll finde, aber die haben ein Magazin, was sie da auslegen, und da ist die Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe mit Claudia Alfons, der Oberbürgermeisterin von Lindau, die in der Tat in einem Magazin eines Drogeriemarkts die Titelgeschichte hat und zeigt, wie cool es ist, auch Oberbürgermeisterin zu sein und was da alles mit dranhängt und eben dann den Leuchtturm mal außerhalb der Bubble auch zu präsentieren. Kann ich sehr empfehlen. Ich bin ehrlich gesagt extra deswegen letztens in den nicht zu Rossmann, sondern zu DM gegangen, um mir dieses Heftchen zu holen. Sehr, sehr empfehlenswert.
Cool, danke. Also, dann lag ich ja mit der Apothekenumschau gar nicht so verkehrt.
Deswegen kam mir wieder dieser Gedanke. Andreas, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Es war schön, dass du da warst.
Danke nochmal für die Einladung und für die vielen spannenden Fragen. Vielen Dank, Henning.
Ja, und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für euer Interesse. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, dann empfehlt doch den Podcast gern weiter, ladet andere Kommunale und kommunal Interessierte zum Podcast ein, ganz persönlich oder auch über eure Social-Media-Kanäle. Und wenn ihr eine positive Bewertung oder einen netten Kommentar auf der Streaming-Plattform zum Podcast habt, dann freue ich mich natürlich auch sehr. Und um keine zukünftige Folge zu verpassen, abonniert doch einfach die Podcast-Reihe. Da würde ich mich super freuen und vor allem, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.